Samuel, du hast mit diesem Lied eine wunderbare Überleitung zur Predigt gemacht. In dem Haus meines Vaters sind viele, ja, ist ein Platz für mich, ist ein Zuhause, ist ein Daheim. Das ist Zukunft, aber es ist so. Und was für ein Lebensgefühl kommt da heraus? Da ist ein Platz für mich. Da steht dein Name drauf. Genau. Und auch Christoph mit deinen Gedanken zur Ernte. Dank. Das passt wunderbar. Was ist die Ernte meines Lebens? Hoffentlich habe ich eine. Und zwar eine gute. Und ja, wir gehen davon aus, wir sind Kinder Gottes. Es wird eine gute Ernte geben. Nicht, weil wir die Heroes sind, sondern weil Gottes Geist in uns lebt. Und darum soll es jetzt auch gehen. Ich freue mich, mit euch darüber nachzudenken, wie wir leben können, dass, wenn wir nachher zurückgucken auf unser Leben, wir dieses Leben feiern können. Mit allen Ecken und Kanten. Aber wie schauen wir nachher zurück? Vielleicht bist du jung und denkst, da habe ich Zeit. Das mache ich dann mal, wenn ich in Rente gehe. Aber wie schade. Was könnte es für ein Potenzial freisetzen, wenn wir diese Zukunftsperspektive voll in unserem Herzen jetzt schon haben? Das wäre wie so ein Vorgeschmack vom Himmel. Ja, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich hatte eine tiefgreifende Begegnung mit den Helden meiner Jugend. Nein, das waren nicht irgendwelche großen Politiker oder irgendwelche, was weiß ich, Philosophen. Es war auch nicht der Pfarrer, nicht der Arzt oder der Apotheker. Es waren die Peanuts. Mein lieber Charlie Brown und Snoopy. Wer von euch kennt denn die überhaupt? Meine Hände outet euch. Ja, zum Glück. Also, ja, da hatte ich eine unverhoffte Begegnung und dann war ich mitten im Nachdenken für diese Predigt. Und ich hoffe, wenn wir das jetzt zusammen so durchgehen, dass ihr nicht, wie du gesagt hast, überlegt, wie viel ihr nachher spenden wollt, sondern dass ihr echt euer Herz aufmacht. Und ich bin überzeugt, es wird mindestens einen Gedanken geben, der für dein Leben relevant ist. Und den haltet fest und das andere dürft ihr auch hinter euch werfen. Also schauen wir mal, welche tiefgründige Erkenntnisse der Charlie Brown und Snoopy haben. Charlie Brown, eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy. Ja, das stimmt. Aber an allen anderen Tagen nicht. An allen anderen Tagen nicht, ihr Lieben. Und dieser Tag heute ist zum Beispiel einer der anderen Tage. Und die nächsten auch noch. Ja, ich habe mir dann überlegt, Charlie Brown, wer bist du denn eigentlich? Bist du der krasse Realist? Hat er recht? Klar. Ist er ein Pessimist? Oh je, eines Tages werden wir alle sterben. Ist er einer der Apokalyptiker? Die Welt geht den Bach runter, Leute, wir werden alle sterben. Wisst ihr das? Ja, und der Snoopy, ist da einer der Verdränger? Jetzt lebe ich, lass uns heute feiern. Alles andere interessiert uns nicht. Jetzt muss ich erst mal arbeiten und mein Haus abbezahlen. Oder schauen, wie ich überhaupt meine Miete reinbekomme. Jetzt muss ich erst mal. So empfinde ich das bei dem Snoopy nicht. Ich denke, der Snoopy, der gehört eher zu den Lebensbejahern, zu den Realisten, die sagen, was ist da? Was ist mein Potenzial? Alle meine anderen Tage, das ist euer Potenzial und das ist mein Potenzial. Das ist wie so eine Spanne. Wir starten, da ist der erste Tag und dann kommen die vielen anderen und dann kommt der letzte. Der letzte Tag. Und wisst ihr, als ich damals zum Glauben gekommen bin, das war noch vor dem Abi. Das war auch eine ähnliche Krisenzeit, so wie heute. Da gab es die Studien des Club of Rome's. Das entspricht dem, was heute bei Friday for Future wirklich zu Recht auch angemahnt wird. Und ich hatte damals das Gefühl, boah, gibt es überhaupt eine Zukunft? Hast so ein Mist, jetzt machst Abi und hast alles vor dir, was willst studieren und jetzt soll alles den Bach runtergehen. Ich wollte aber etwas machen mit meinen ganzen anderen allen Tagen. Und es war ein großes Glück für mich, dass ich dann zum Glauben an Jesus fand. Und zutiefst habe ich kapiert, Jesus ist die Zukunft. Egal ist, was kommt, er ist die Zukunft. Dann habe ich gelernt, er ist der Anfang und das Ende. Das hat mich total geflasht. Das hat mir Mut gemacht. Und dann habe ich noch gelernt, er ist der Herr meines letzten Tages. Er hat den Tod besiegt. Und ich muss euch sagen, das hat vor meinem Leben ein total anderes Vorzeichen gemacht. Aus dem Minus wurde vom Ende her, vom Ende, von diesem letzten Tag her ein Plus. Jesus hat den Tod besiegt. Das heißt, mein Lebensgefühl hat sich total verändert. Und wir Christen, tragen wir dieses Lebensgefühl, diesen Auferstehungsglauben, dass Gott das Ende in den Händen hat, tragen wir das in unserem Herzen? Leben wir das? Ich denke, wir sind die Lebensbejaher an sich. Wir sind die Positiven. Wir sind die Hoffnungsmenschen. Sind wir das? Zumindest sind wir die Dankbaren. Wir wissen, unser Leben kommt aus Gottes Hand. Wie sind wir gestartet? Lutz, das andere davor, bitte. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik gehabt, aber wir kriegen es hin. Wir sind ins Leben gerufen worden. Nackt. Wir haben nichts mitgebracht. Und wir waren durch und durch in Ordnung. Wir waren ausgestattet, begabt, beschenkt, perfekt geschaffen. Wohin haben uns unsere Füße auf unserem Lebensweg geführt? Haben wir große Sprünge gemacht? Haben wir kleine Sprünge gemacht? Wie erlebt ihr das? Gottes Kraft war da. Mit meinem Gott kann ich über Mauern oder Abgründe springen. Gott hat uns ausgestattet. Wir sind intelligent. Er hat dir ein gutes Intellekt gegeben. Alle finden dich toll. Boah, was der geleistet hat, wie viel gearbeitet. Boah, wie viel Geld er verdient hat, was er für eine tolle Stellung hat. Oh, was er für eine tolle Entwicklung in der Gemeinde gemacht hat. Wie gut er dies macht und wie gut er das macht. Viele sind von dir begeistert. Und wie gut auch deine charismatischen Gaben entwickeln sich weiter. Gott spricht zu dir. Er spricht zu dir in prophetischen Eindrücken, in Träumen. Du sprichst in Sprachen wie ein Wasserfall. Dein Gebet ist ausdauernd. Alle denken, boah, wie lang und gut der beten kann. Wow! Erfolgreich gelebt, begabt, beschenkt. Da möchte ich euch fragen, erfolgreich in wessen Augen? Erfolgreich in den Augen deiner Familie, deiner Kollegen, der Glaubensgeschwister? Wenn ja, welcher? Der Evangelikalen, der Pietisten, der ganz Liberalen, der charismatischen Geschwister? Erfolgreich in welchen Augen? Das ist, ja, nehmt einfach das mal mit. Nehmt es mal mit und denkt drüber nach. Und wie gut, dass wir das Wort Gottes haben, das uns sagt, was wirklich wichtig ist, was wirklich zählt und was wirklich bleibt. Wie erfolgreich wir sind in Gottes Augen. Und unser lieber Paulus, jetzt kannst du die nächste. Und genau. Unser lieber Paulus, der selber, wie wir letztes Mal gehört haben, viele Kämpfe hatte. Krasse Kämpfe. Und auch Riesensegen freigesetzt hat. Er hat uns dazu etwas zu sagen. Was wirklich bleibt, wenn wir zurückschauen, was ist die Ernte unseres Lebens?
Thank you.
Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das sagt sich so leicht. Aber ich glaube, es ist unser Herzschlag, dass wir in diese Liebe hinein investieren wollen. Für mich ist es sowas wie die krisensicherste Währung. Es ist sowas wie die Währung des Himmels. Die Währung des Reiches Gottes, das jetzt schon da ist, aber dann offenbar werden wird an meinem letzten Tag oder eurem, für euch persönlich. Und dieser Text, der ist so berührend, finde ich, dass er ja in die Weltliteratur und der Poesie eingegangen ist. Aber er ist viel mehr als das. Er ist weder ein Gedicht noch Schönreden oder eine fromme, was weiß ich, eine fromme Proklamation. Es ist eine Perspektive Gottes, wo er unseren Blick weglenkt von den Nebenschauplätzen auf den Hauptspielplatz unseres Lebens. Auf diese Position, wo er sagt, schau mit diesen Augen, schau mit meinen Augen auf alles, was du tust. Und es gibt viele Aspekte in diesem Text. Wir wollen nur zwei heute angucken, die anderen ein anderes Mal. Zum einen wollen wir nachher fragen, was ist das für eine Liebe? Und dann schauen wir mal auf die vielen Fragen, die da drin stecken in diesem Text. Fragen wie, wer bin ich? Bin ich bedeutend oder ein Nichts? Was weiß ich überhaupt? Wie kompetent bin ich in allen Fragen des Lebens? Nicht nur in meinem Beruf. Ja, was kann ich denn überhaupt erkennen, wodurch mein Gehirn auf bestimmte Dimensionen bloß ausgerichtet ist? Wie reif bin ich? Habe ich meine ganze Lebenserfahrung schon ausgewertet? Auf alles habe ich eine Antwort. Ich kann euch sagen, wie das geht. Wie geistlich bin ich? Ich hatte so den Eindruck, als wäre dieser 1. Korinther sowas wie so ein Fieberthermometer. Habt ihr alle eins daheim? Legt es euch mal ins Bad, könnt ihr jeden Morgen draufschauen. Wie hoch ist die geistliche Liebestemperatur in deinem ganz persönlichen Leben, in dieser Gemeinde? Was ist da an Wärme, an Leben, an Liebe? Mach mal den Text bitte, Lutz. Ach, es gab eine Komplikation, es ist zu klein, macht nichts, ich lese es euch vor. Die W-Fragen, ich wiederhole es nochmal, vielleicht könnt ihr so für euch eine kurze Antwort innerlich geben. Weißt du, wer du bist? Weißt du viel? Fühlst du dich kompetent? In den Fragen des Glaubens. Ich hoffe, du hast für alles eine Antwort. Du kennst deine Bibel und weißt, wie man argumentiert. Du fühlst dich auch reif, weil du hast viele Erfahrungen gemacht. Du willst radikal glauben, ganz bewusst und konsequent Jesus nachfolgen. Kein Opfer ist dir deshalb auch zu groß. Paulus sagt, und wenn du deinen Leib opfern würdest als Märtyrer, so wäre es nichts nütze, wenn du die Liebe nicht hast. Er sagt, wenn du alle Geheimnisse, auch die Tiefen aller biblischen Wahrheiten ergründet hättest und hättest der Liebe nichts, so wärst du wie so eine blecherne Schelle. Hey, wer will das sein? Das ist schrecklich. Und alles, was er aufzählt, finde ich, das sind total gute Sachen. Das prophetische Reden, das Sprachengebet, Erkenntnis zu haben, Wissen zu haben. Ja, Das wollen wir doch alle. Das ist doch wichtig. Sagt Paulus, dass es nicht wichtig ist? Sagt er nicht. Er ermutigt ja sogar oft, dass wir da hineingehen, dass wir tiefer gehen. Das Problem ist nur, was ist das Erste? Von wo leiten wir alles andere ab? Ihr habt vorher dieses Babybild gesehen und ich habe hier euch mal so einen Rucksack mitgebracht von einem einjährigen Kind. Der ist noch leer. Und so starten wir doch alle. Wir haben noch nichts groß zu bieten. Wir sind einfach. Wir sind einfach und wir sind okay. Da muss nichts groß drin sein. Und was passiert dann? Wir lernen, dass wir was zu bieten haben sollten. Schon die ganz Kleinen, ich habe euch mal einen größeren Rucksack noch mitgebracht, von einem Vierjährigen. Oh, schau mal, was ich alles habe. Oh, schau mal, was ich schon kann. Und wie groß ich bin und wie stark ich bin und, und. Der Rucksack ist schon ein bisschen gefüllt worden mit den Erfahrungen und Werten des Lebens. Das muss nicht schlecht sein, das ist völlig normal, das ist Entwicklungspsychologie. Die Frage ist nur, dürfen wir noch sein, einfach sein? Und dann geht's weiter. Wir fangen an, unsere Rucksäcke zu vergleichen. Christoph, helf mir mal schön. Nimm mal den. Boah, schaut mal diesen Großen an. Und wie angeberisch rot er auch noch ist. Und was da alles wohl drin ist. Das muss jemand sehr Erfolgreiches sein. Der hat richtig was geleistet und was. Der ist mega begabt und. Und dann kommt wieder ein anderer und sagt, boah, schau mal, wie schick dieser Rucksack ist. Viel schicker als der andere. Und schon fängt es an, wir fangen uns an zu bewerten, zu beobachten. Leute, und das ist nicht nur in der Welt, wo ihr sagt, die Welt draußen. Das ist auch hier in dieser Gemeinde und in der Gemeinde Jesu durch und durch schon immer so gewesen. Schaut mal den Rucksack vom anderen an und dann den und den. Und ich mit meinem kleinen Rucksack, darfst du ablegen? Ich mit meinem kleinen Rucksack, ich bin irgendwie zu kurz gekommen. Gott hat mir keine krasse Gabe gegeben. Ich habe noch niemand geheilt. Ich habe noch keinen Toten auferweckt. Ich habe noch dies und jenes noch nicht erlebt. Mein Rucksack ist irgendwie doch, ja, da muss irgendwas schiefgegangen sein. Vielleicht bin ich übersehen worden und so weiter. Ihr kennt dieses Thema vielfältig. Jeder, der mit Menschen zu tun hat, in der Seelsorge, dieses Thema der Minderwertigkeit. Hey, und das macht uns alle unsere anderen Tage kaputt. Vor diesem großen letzten Tag kommt wieder dahin, dass wir einfach sein dürfen vor Gott. Dass wir sein Kind sind, so wie ganz am Anfang diese Kinderfüßchen. Kommt wieder dahin, dass ihr euren echten Wert seht. Und das hat zutiefst mit Liebe, mit Bejahung, mit Wertschätzung zu tun. Du bist begabt, du bist beschenkt, du bist geliebt. Und ganz ehrlich, alle W-Fragen, wer, wie viel, was, wohin, die werden dann komplett sekundär. Klärt die große Frage eures Lebens, die große Frage dieses letzten Tages und alle anderen Tage werden sich von dieser Entscheidung ableiten. Dein Leben fühlt sich anders an. Ob du gerade in einer Krise, in einer Mega-Herausforderung bist oder ob es dir gut geht. Ob du große Sprünge machst mit deinen Füßen, die Gott dir gegeben hat. Oder kleine Debbler. Manchmal denkt man auch gerade, man steht auf der Stelle, oder? Das ist alles sekundär. Und es leitet sich von diesem großen, großen letzten Tag, von dem, was Jesus da getan hat, ab. Für mich ist das auch jetzt in dieser, ich möchte mal sagen, weltweiten Krise, wo viele keine Orientierung mehr haben, das Gefühl totaler Unsicherheit und Verlorenheit. Für mich ist das zentral. Womit hast du deinen Rucksack deines Lebens gefüllt? Hast du den richtigen Proviant dabei? Oder ist da ganz viel völlig Belangloses drin? Dann würde ich sagen, mach einen Befreiungsschlag. Haus raus, wirf's weg. Ordne dich neu. Hol einfach den ganzen Schatz eines jeden Tages, jeden anderen Tages, hol den heraus. Und jetzt schauen wir mal noch auf das Thema Liebe. Ich habe diesen Text ganz neu entdeckt und ganz viele Jahre habe ich irgendwie gedacht, naja, das ist wie so ein schönes Gedicht. Das ist einfach so, ja, so ein Liebesgesäusel. Aber es ist es nicht. Was für eine Liebe ist da gemeint? Ihr wisst, dass auch in der Bibel verschiedene Formen der Liebe, von der erotischen Liebe bis zur Liebe unter Freunden und der Gottesliebe unterschieden wird. Wir wollen jetzt einfach mal ganz radikal auf diese Liebe Gottes schauen. Ich mach's mal schön. Weiter. All you need is love. Dieser Satz, das kennt ihr alle, kommt aus dem Song der Beatles raus. Und in welche Zeit wurde das hineingesprochen? Nach dem MIF der Nachkriegszeit, nach den 50er, Studentenrevolte, Vietnamkrieg, die ganzen Ideologien sind runtergebrochen und eine ganze Generation hat auch geschaut, hey, was brauchen wir? Wohin soll es gehen? Wir wollen anders leben als die Generationen vor uns. Aber wie? Wie füllen wir das? Und dann gab es die große Bewegung, totale Freiheit, und alles, was wir brauchen, ist Liebe. Aber niemand hat nachgedacht, was für eine Liebe ist es? Habt euch mal alle schön lieb. Seid mal schön nett zueinander. Oder ist es freier Sex? Was ist es für eine Liebe? Das war ein großes Thema nach der 68er und den 70ern und danach. Und ich glaube, es ist nicht fertig. Was ist es für eine Liebe, von der da gesprochen wird? Mehr Liebe, aber wie? Ist es das, dass wir noch das beste Menschliche aus uns rauspressen? Sei positiv, du bist gut. Streng dich an, dann wirst du noch besser. Wenn es hier heißt im Johannes, 1. Johannes 4, Vers 18, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Dann verweist uns das zentral auf unseren Schöpfer. Also wenn wir anfangen, über Liebe nachzudenken, sagt hier Johannes, musst du über Gott nachdenken. Wir könnten jetzt eine Gleichung machen. Erinnert euch an euren Matheunterricht? Gott gleich Liebe. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, so einfach kann es auch nicht sein. Das ist ein bisschen billige Mathematik, Erstklässlerniveau. Und ihr sagt, naja, wie ist es mit Liebe und Wahrheit? Wie ist es mit Liebe und Heiligkeit? Da schauen wir anders mal drauf. Jetzt schauen wir einfach mal drauf, Gott ist Liebe. Dann kannst du noch sagen, ja, ist das ein weichgespültes Evangelium? So einfach kann es doch nicht sein. Gott ist Liebe. Da gibt es doch noch viel mehr, und zwar auch viele negative Aspekte. Da möchte ich euch sagen, die Bibel sagt uns selber, was und wer Gottes Liebe ist. und wie wir das füllen müssen. Mach schon mal bitte. Gottes Liebe hat nämlich ein Gesicht bekommen. Ein Gesicht in Christus. Ich mache jetzt eine neue Gleichung auf. Gott gleich Liebe gleich Christus. Im Kolosser 2, Vers 9 heißt es, denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Das heißt, wenn wir etwas über Gott wissen wollen, müssen wir Christus anschauen. Wenn wir wissen wollen, was in der Bibel mit Liebe gemeint ist, wen müssen wir anschauen? Wir müssen Christus anschauen. Wie ist diese Liebe Jesu? Wie ist sie? Ich möchte euch mal von mir erzählen, bevor ich das alles begriffen habe. Ich hatte kein gutes Bild von Jesus. Warum? Ich habe mir manche angeschaut, die von denen man sagte, die sind wirklich fromm, die sind wirklich gläubig. Und wisst ihr was? Ich fand die so langweilig. Also ganz bestimmt gibt es auch andere, da will ich jetzt nicht pauschalisieren, aber ich habe halt auf die geschaut. Ich fand die so langweilig, so fad, so konturlos, so angepasst. Da ging irgendwie nichts. Das war so weit von dem weg, wie ich leben wollte. Ich wollte intensiv leben, leidenschaftlich, hingegeben. Ich wollte für was kämpfen, ich wollte für was stehen. Und mein Bild von Christus war das, wie es auch in manchen Bildern so rauskommt. So dieser zarte Jüngling, wo man denkt, jeder Windhauch haut den um. So irgendwie so eunuchenhaft, so unmännlich. Bis ich dann aber in die Bibel geschaut habe. Und apropos, was ich gerade gesagt habe, unmännlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass es in den Gottesdiensten und Kirchen so wenig Männer gibt. Vielleicht ist das gar nicht durchgedrungen, wie krass, wie stark, wie selbstbewusst, also wir können jetzt ganz viele Begriffe hier finden. Jesus war. Das ist gar nicht, dass sich auch Männer damit gar nicht identifizieren konnten. Bitte denkt mal an viele Geschichten im Neuen Testament, wo es heißt, er sprach mit Autorität. Diese Geschichte, wo sie ihn die Klippen runterstürzen wollten und wo es dann heißt, Jesus schaute sie an und ging durch die Menge hindurch. Stellt euch mal dies vor, wie krass. Eine lebensbedrohliche Situation und Jesus war sich so sicher. Der Vater ist da. Wenn ich will, kann ich Legionen Engel abordern. Mir geschieht nichts. Ich bin total sicher, solange ich einfach in der Spur Gottes bin. Und er war ja in der Spur Gottes. Er war ja Gott selber. Er war so stark, dass er sein Leben loslassen konnte. Er hatte keine Angst, irgendwas zu verlieren, Ihr könnt es selber euch ausmalen. Das ist für mich so eine krasse Stärke, so eine Furchtlosigkeit, die ist einfach übernatürlich. Und die andere Seite, wie sensibel, wie einfühlsam Jesus sein konnte. Für mich ist Jesus irgendwie der vollkommene Mensch. Ihr wisst ja, wir haben alle männliche und weibliche Seiten, sagt man ja. Und es gab mal eine Zeit, da hat man den Männern unheimlich Druck gemacht, dass sie mehr ihre weiblichen Seiten entwickeln sollen. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann... In der Zeit sind so Begriffe kreiert worden wie Frauenversteher, Warmduscher und Softie und Macho war ganz schlimm. Also das sind lauter solche Interpretationen von dem, wie will ich denn sein als Mann? Wie will ich denn sein als Frau? Ich würde einfach sagen, Jesus ist für uns alle das Vorbild. Weil er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Gott hat auch uns als seine Ebenbilder geschaffen. Da müssen wir mal noch separat nachdenken. Ich will einfach sagen, Jesus ist krass und Jesus ist cool. Und seine Liebe ist stark. Im Prediger heißt es, Liebe ist stark wie der Tod. Und wie wildes Meer, wie eine Brandung. Sind wir bereit für so eine Liebe? Sind wir bereit, so eine Liebe zu empfangen und zu leben? Zu diesem verweichlichten Bild gibt es ein Zeugnis, was real war. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Einem Muslim ist Jesus im Traum begegnet. Und das hört man ja öfters, dass die wirklich übernatürliche Erfahrungen machen. Und das hat ihn so berührt und seine ganze Vorstellung verändert, er wollte sich unbedingt taufen lassen. Und er geht zu dem christlichen Pastor und sagt ihm, ich habe Jesus gesehen und ich will mich unbedingt taufen lassen und ihm nachfolgen. Und der Pastor, er war so ein Realist, hat ihn dann erstmal auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja, weißt du nicht, was das für dich bedeutet? Du wirst verfolgt werden als Konvertierter, du wirst Druck haben in deiner Familie und. Und der Muslim schaut ihn an, seine Augen werden immer größer. Er ist ganz fassungslos und sagt zu ihm, du hast Jesus noch nie gesehen. Und es ist ein bisschen klein, aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr in den Wolken einen Löwe und daneben den kleinen Kopf eines Lammes. Und hierzu möchte ich einfach nochmal sagen, Gottes Liebe hat ein Gesicht bekommen. Der Löwe und das Lamm. Und beides in einer Person. Jetzt wird es spannend, wie bekommen wir diese Liebe? Ich glaube, von irgendwelchen, schönen Worten und gut gemeinten Ratschlägen haben wir alle genug gehört. Wie bekommen wir diese Liebe? Mach mal eins. Wie wir das letzte Mal gehört haben, völlig unabhängig von uns, wie wir jetzt reagieren und uns fühlen, Gottes Liebe ist schon da. Sie ist da vom ersten Tag deines Lebens bis zum Ende. Und du bekommst sie geschenkt. Ist das alles? War's das dann? Mir ist es noch so wichtig geworden, dass wir diese Liebe auch empfangen. Im Römer heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Habt ihr schon mal eine Form ausgegossen? Stellt euch mal ein Herz vor, so eine wunderschöne Herzform, und dann kommt man vielleicht mit Teig und will dieses wunderschöne Herz ausbacken. Ihr müsst es ausgießen. Ja, wie passiert das ganz praktisch? Es gibt zumindest eine Grundvoraussetzung. Das Herz muss stillhalten. Deshalb möchte ich sagen, wie bekommst du diese Liebe Gottes ganz praktisch? Ich sage zu dir, halte still. Halte das mal aus, dass du einfach mal stillhalten musst. Dass dein Herz von der Liebe Gottes ausgegossen wird. Dass da nicht alles verschüttet wird im Alltag, in den vielen anderen Tagen, die du hast. dass du plötzlich spürst, hey, ich werde gefüllt. Boah, jetzt irgendwas nimmt Gestalt an mir. Das war vorher noch nicht. Was passiert mit mir? Halte still, um die Liebe Gottes zu empfangen. Nimm dir Zeit. Liebe hat mit Beziehung zu tun. Beziehung funktioniert nicht, ohne miteinander zu sein. Halte still jeden Tag, find da deinen Weg, aber mach's. Und die Liebe Gottes wird auch ausgegossen sein in dein Herz. Und ich hatte da jetzt auch eine Begegnung, das war, wiederum geht's um einen Muslim. Da gibt es ein Buch vom Yasir Erik, Hass gelernt, Liebe erfahren. So ist der Titel. Hass gelernt, Liebe erfahren. Und da wird auch berichtet von dieser totalen Veränderung von jemand, dessen Herz ausgegossen wurde. Und es heißt Liebe erfahren, nicht nur Liebe gepredigt. Lass uns mal Menschen sein, die mit anderen so umgehen, dass sie durch uns diese Liebe erfahren. Und jetzt kommen wir zum letzten Aspekt. Machst du gern weiter? Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. 2. Korinther 3, Vers 18. Wie bekommen wir also diese Liebe? Zum einen, dass wir stillhalten mal und zum anderen, dass wir verwandelt werden. Dieses Verwandeln passiert mit dir im Anschauen seines Bildes. Schau Jesus an. Wir haben jetzt vorher schon ein paar Geschichten, die von ihm überliefert sind, gehabt. Wie krass er gehandelt hat. Wie souverän. Wie sensibel. Wie selbstbewusst. Also es ist unglaublich. Schaut ihn an. Schaut ihn an. Und wenn du ihn anschaust, du wirst dich in ihn verlieben. Du wirst begeistert sein. Und etwas passiert mit dir. Im Anschauen. Habt ihr schon mal das beobachtet, wenn jemand in ein Gesicht von einem Baby schaut, das einfach so da liegt? Und da gibt es vielleicht die krassen Kerle, die es keine Gefühle zeigen. Und dann schauen sie dieses Gesicht des Babys an und plötzlich passiert etwas in ihrem Gesicht. Im Anschauen. Dieses durch und durch Positiven. Man sagt auch, dass Menschen sich verwandeln, dass man das sieht bei alten Ehepaaren, weil manchen ist es anscheinend so, dass die sich immer mehr ähnlich sehen. Habt ihr schon gehört? Könnt ihr mal überlegen, ob das bei euch auch so ist. Bei uns ist es nicht so. Warum passiert es? Weil die sich so viel anschauen. Und man sagt es ja sogar auch von der Beziehung mit den Hunden. Ihr wisst, wir sind große Liebhaber von Hunden. Und das heißt, es gibt Fotos, wo man sieht, das Herrchen oder Frauchen und daneben der Hund. Und die sehen sich irgendwie immer ähnlicher. Im Anschauen gegenseitig wird man anscheinend verwandelt. Hey, und wenn ich dann mal schwarze Flecken kriege, wie mein Dalmatiner, dann wisst ihr, woher das kommt. Im Anschauen, ja, werden wir verwandelt. Für mich ist das echt gute Nachricht. Die Liebe Gottes kriegen wir ganz praktisch. Sie ist schon da, aber sie wird in uns mächtig, wenn wir stillhalten, in Beziehung gehen. Wenn wir den ganzen Krempel unseres Lebensrucksacks noch einmal durchgucken, ausmischten und Befreiungsschlag machen. Im Anschauen. Und die Liebe Gottes, das Vollkommene, das Wichtigste, die bleibt. Und da geht's auch darum, dass ihr so in den Frieden reinkommt. Egal was passiert, in welcher Situation ihr seid. Der letzte Tag ist geklärt und alle eure anderen Tage stehen unter diesem Vorzeichen, das aus dem Minus ein Plus von Gott her gemacht wurde. Und dass du diese Liebe immer, immer empfangen darfst. Und egal, was du in deinem Leben verlierst, egal, was du loslässt, das bleibt. Und das ist eine Bewertung, wo es euch irgendwann völlig egal ist, was die anderen über euch sagen. Ob es da welche gibt, die den tollsten Rucksack haben, das wird irgendwann völlig sekundär sein. Du wirst in dieser Liebe sein und du wirst es feiern, Tag für Tag. Und selbst wenn du alt bist, wirst du in dieser Liebe stark sein und strahlen. Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn dieser letzte Tag kommt, dann ist es so, oder dann schau nicht auf, wartet, ich muss es anders sagen, ich fange nochmal an. Wenn du alles loslassen musst und wenn du denkst, da bleibt nichts mehr, dann ist es so, wie wenn du im August oder September auf die Felder schaust. Sie sind abgemäht. Da ist nichts mehr. Der Herbst kommt. Wehmut macht sich breit. Was bleibt? Schau nicht auf das abgemähte Feld. Schau auf die Ernte, die in der Scheune gelagert ist. Und die Scheunen Gottes sind voll. Schau nicht auf das abgemähte Feld deines Lebens, auf den leeren Rucksack. Schau auf deine Scheune, die Scheune deines Lebens. Und diese ist in Gottes Augen voll, voll mit seiner Liebe. Und lasst uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, da noch mal reinzuhören. Und nehmt's mit und lasst euch füllen. Amen.